Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Auch die deutschen Charts müssen mit der Zeit gehen. Seit Anfang des Jahres werden in den deutschen Singlecharts neben den Verkäufen von Tonträgern, Downloads und Streams über bezahlte Streaming-Accounts auch werbefinanzierte Plays eingerechnet. Was heißt das? Wer ein Gratis-Abo bei Spotify hat oder bei YouTube Musik anhört, kostenlos Musik anhört, dessen Plays, dessen Streams werden jetzt auch in den deutschen Single-Charts mit erfasst. Vorher war das im Streaming-Bereich noch anders. Da zählten nur die Streams, die über bezahlte Accounts generiert wurden. Ab jetzt fließen auch die Streams der Videoplattform YouTube mit ein in die Berechnung der Chart-Platzierungen. Was heißt das und vor allem, wer interessiert sich heutzutage überhaupt noch für die deutschen Charts? Das habe ich vor der Sendung den Musikkritiker Christopher Cornels gefragt.
Ich glaube, zur Beantwortung dieser Frage müssen wir wohl erstmal in der Geschichte ein bisschen zurückgehen und uns in Erinnerung rufen, wozu die Charts überhaupt eingeführt wurden. Also die Grundannahme, es handele sich da um eine irgendwie neutrale Statistik, die uns vermittelt, welche Songs die besten ihrer Zeit sind, die könnte ja falscher gar nicht sein. Es ging bei der Erstellung von Musikcharts nie wirklich darum, die Popularität von bestimmten Songs zu messen, sondern primär immer darum, sie überhaupt erst populär zu machen oder besser gesagt noch populärer, als sie es vorher schon waren. Vor allem in den 50ern bis hinein in die 90er wurde all das, was oft gekauft wurde und dementsprechend dann auch hoch in den Charts platziert war, ja natürlich dann auch wieder oft im Radio gespielt. Und das hat dann bestimmte Songs noch bekannter und noch beliebter gemacht. Was heißt, dass die Musikindustrie damit noch mehr Geld verdienen konnte, weil mehr und mehr Tantiemen reinkamen und mehr Platten verkauft wurden. Also Charts waren ursprünglich für die Musikindustrie ein Mittel der Gewinnmaximierung und sie haben auch heutzutage eigentlich noch genau dieselbe Funktion inne. Im Grunde handelt es sich um kaum mehr als eine Marketingmaßnahme, könnte man sagen.
Nun ging der Trend in den letzten Jahren aber sowieso hin zur Personalisierung. Vor Jahresende haben ja viele Spotify-NutzerInnen in den sozialen Medien ihre Nutzungsstatistiken geteilt im Rahmen von Spotifys Wrapped-Kampagne, eine Liste der meistgehörten Songs des Jahres. Für den Streamingdienst war das wahrscheinlich ein fantastisches Marketing. Sind solche individuellen Statistiken heutzutage nicht viel relevanter als die tradierten Charts?
Na, für die KonsumentInnen sicherlich, aber die Musikindustrie rechnet natürlich nochmal anders. Also wenn Adele zum Beispiel bei der Veröffentlichung ihres neuen Albums alle Streaming- und Verkaufsrekorde bricht, dann ist das natürlich allen eine Pressemitteilung wert. Dann nämlich wird ja versucht, einen wirtschaftlichen Meilenstein als kulturellen Moment zu inszenieren. Und natürlich soll das auch das Verhalten der HörerInnen beeinflussen, sich dieses Album nochmal anzuhören, damit eben noch mehr Umsätze generiert werden.
Und Umsätze sind ein gutes Stichwort. Eine Chartsplatzierung basiert ja nicht ausschließlich darauf, wie oft ein Stück Musik heruntergeladen und gestreamt wird, sondern auch darauf, wie viel Geld damit eingenommen wird. Also Beispiel, der Verkauf einer teuren CD-Box wird höher gewichtet als der Verkauf einer einfachen CD. Am Ende zählt also der Umsatz. Was bringt es da jetzt, wenn auch werbefinanzierte Streams mit in die Rechnung genommen werden, also das abgebildet wird, was etwa auf YouTube oder mit Spotify Free-Abos gehört wird?
Na, um da mal ein bekanntes Beispiel zu nehmen aus den letzten 10 Jahren, das Video von Gangnam Style von Psy. Das hat auf YouTube mittlerweile mehr als 4 Milliarden Abrufe. Und das ist im Free-Bereich einsehbar und wird also durch die Werbung finanziert, die vor oder während jedes Plays eingeblendet wird. Nach dieser neuen Regelung fließen jetzt auch die laufenden Plays aus diesen werbefinanzierten Streams in die Charts ein. Und das könnte im Falle eines Viral-Hits, der sich wie Gangnam Style vor allem als Video auf YouTube verbreitet, dazu führen, dass er viel schneller vorne in den Charts auftaucht. Und das hätte dann natürlich einen sich selbst verstärkenden Werbeeffekt, könnte man sagen. Also das wiederum könnte dazu führen, dass dieser Song anderswo konsumiert wird, auf Plattformen und in Formaten nämlich, mit denen sich mehr Geld verdienen lässt, als es bei YouTube der Fall ist.
Was sind denn das für Ausschüttungskonditionen bei YouTube?
Ja, es wird ja immer auf Spotify herumgehackt, wenn es um schlechte Tantiemenzahlungen im Streaming-Umfeld geht, aber YouTube bietet noch viel schlechtere Ausschüttungskonditionen. Also bei Spotify sind das durchschnittlich etwa 0,003 Euro pro Stream, bei YouTube Music aber, also dem Abo-Modell nur für Musik von YouTube, sind es dann schon wieder 0,0008 Euro pro Stream. Und das ist nochmal ein ganzes Stück weniger. Wie dann werbefinanzierte Songs in YouTubes Free-Bereich abgerechnet werden, das liegt daran, wie einträglich diese Werbung wird. Das alles heißt letztlich aber, dass selbst ein viraler Video-Überhit auf YouTube wesentlich häufiger angeschaut werden müsste, als so ein Song auf Spotify gehört würde, damit dann eine vergleichbare Chartposition am Ende steht.
Das heißt also, dass die Charts im Prinzip dann doch ein verzerrtes Bild davon zeichnen, was wirklich populär ist. Also eine Art, Sie haben es gesagt, eine Marketingmaßnahme auch der Plattenindustrie sind. Aber eine flächendeckige Erfassung von Daten auch aus dem Streaming-Bereich, aus dem Free-Streaming-Bereich, könnte doch zumindest zu mehr Transparenz führen, oder?
Ja, nicht, wenn am Ende nur so ein Ranking steht, das so gar keine Informationen über die Zusammensetzung des Ergebnisses aufschlüsselt und das auch sehr gerne mal verschleiert, dass es da weniger um das Hörverhalten von Musikfans geht, sondern vielmehr um die Umsätze, die mit einem Song generiert werden können.
Nun gilt diese Regel seit über einer Woche. Das heißt, mittlerweile wurden schon die ersten deutschen Singlecharts veröffentlicht, die eben auch werbefinanzierte Streams von YouTube, von dem Spotify-Gratis-Modell eingeflossen sind. Hat sich denn schon etwas verändert? Macht sich das schon bemerkbar?
Na, bisher lässt sich da wenig erkennen. Und allgemein gesagt wird da auch sicherlich versucht, den Charts etwas mehr Relevanz zu verleihen, indem mehr Transparenz und Vollständigkeit suggeriert werden. Das ändert aber nichts am eigentlichen Wesen der Charts als Umsatzstatistik einerseits und als Verkaufsargument andererseits. Und ich bin obendrein auch skeptisch, ob das die HörerInnen vordergründig wirklich interessiert. Also denen wird es ja vermutlich schon noch wichtiger sein, was am Jahresende in ihrer personalisierten Spotify-Wrapped-Statistik steht, weil sie sich damit naturgemäß besser identifizieren können als mit dem, was die breite Masse konsumiert.
Die deutschen Singlecharts bilden also seit Anfang des Jahres auch das ab, was jenseits des Bezahlbereichs im Internet gestreamt wird. Ich bedanke mich bei dem Musikjournalisten Christopher Cornels für das Gespräch.
Danke ebenso.